Was mich an dem hermeneutischen Denken auch schon immer fasziniert hat und was ich sehr wichtig erachte, ist, dass da die Grundidee ist, es geht nicht darum zu fragen, wie das Subjekt zur Welt kommt, sondern das Subjekt ist irgendwie immer schon in der Welt.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute sprechen wir über ein Teilgebiet der Philosophie, das viele von euch bestimmt schon mal gehört haben. Viele vielleicht auch nicht genau wissen, was das ist, manche wahrscheinlich schon. Es geht um Hermeneutik und mein heutiger Gast sagt, die ist eigentlich ein bisschen aus der Mode gekommen, aber zu Unrecht. Wir brauchen die auch heute noch und wir können die sehr fruchtbar mit der kritischen Theorie verknüpfen, wenn wir einen Fokus auf die Freiheit legen. Und darüber spreche ich jetzt mit Georg Bertram. Schönen guten Tag.
Ja, hallo Herr Eichler, grüße Sie, ich freue mich hier zu sein.
Ich freue mich auch, Sie sind Professor für Philosophie an der FU Berlin. Ihr Schwerpunkt ist theoretische Philosophie mit den Schwerpunkten Ästhetik und Sprachphilosophie und Sie haben ein neues Buch geschrieben, es ist im Januar bei Suhrkamp erschienen und es heißt Die Freiheit des Verstehens, eine hermeneutisch-kritische Theorie, also der Titel fasst das Projekt eigentlich schon perfekt zusammen. Die erste Frage ist hier aber immer die Frage nach dem Warum, für Sie ganz persönlich, warum überhaupt Philosophie?
Für mich ist Philosophie einfach das, was mich am meisten interessiert, um über die Grundbedingungen menschlicher Existenz nachzudenken. Und im Grunde ist es so, dass ich auch eine Tendenz gehabt habe, eher in die Musik zu gehen, mal als ich jünger war. Und das war so ein bisschen die Alternative. Ich sehe aber heute, dass das für mich eigentlich Sachen sind, die nah beieinander sind. Auch in den Künsten geht es darum, über Grundbedingungen menschlicher Existenz nachzudenken. Und die menschliche Existenz weiterzuentwickeln. Und so begreife ich auch die Philosophie. Und ich bin einfach sehr daran hängen geblieben, über diese Grundbegriffe, sagen wir das mal, die uns ausmachen und von denen wir nicht loskommen, nachzudenken und begreife das als extrem befruchtend, das immer wieder tun zu dürfen.
Wie war da Ihr Werdegang? Also welche Fragen haben Sie so umgetrieben? Wessen Schüler waren Sie?
Ich war ursprünglich Schüler von Odo Marquardt. Das ist so einer, der aus der deutschen hermeneutischen Tradition wesentlichen Exponenten in den 80er Jahren gewesen. Und ganz am Ende der 80er Jahre bin ich nach Gießen zu Odo Marquardt zum Studieren gegangen, habe aber auch gleichzeitig immer Literaturwissenschaft studiert und habe insofern eben auch relativ viel neuere Theorie, was man damals französische Theorie nannte, kennengelernt, aber das eben weniger in der Philosophie als mehr in der Literaturwissenschaft. Und dann bin ich bei Martin Seel gewesen. Martin Seel war der Nachfolger von Odo Marquardt auf der Professur in Gießen. Und Martin Seel ist jemand, der eben stärker aus der kritischen Theorie kommt, ein Schüler von Albrecht Wellmer. Und ich habe in der Zusammenarbeit mit Martin Seel eben gerade diese Verbindung von Hermeneutik und kritischer Theorie sehr schätzen und lieben gelernt, die ich jetzt auch in dem neuen Buch versucht habe, nochmal weiter systematisch auszubuchstabieren.
Wieso Ihr Interesse für Hermeneutik?
Hermeneutik ist aus meiner Sicht einfach eine Grundlage des Nachdenkens darüber, was es heißt, dass wir irgendwie Zugang finden müssen zu anderen, zu kulturellen Phänomenen, zu dem, womit wir umgeben sind. Und Hermeneutik ist auch dann das Projekt, dass wir Zugang finden müssen zu uns selbst und in diesem Sinne auch immer um Selbstverständnisse ringen. Das ist etwas, was das hermeneutische Denken von Grund auf geprägt hat und was mich an dem hermeneutischen Denken auch schon immer fasziniert hat und was ich sehr wichtig erachte, ist, dass da die Grundidee ist, es geht nicht darum zu fragen, wie das Subjekt zur Welt kommt, sondern das Subjekt ist irgendwie immer schon in der Welt. Das hat Martin Heidegger sehr prägend gesagt mit seinem Begriff des In-der-Welt-Seins. Wir sind Wesen, für die es charakteristisch ist, dass wir nicht erst zur Welt hinzukommen müssen, sondern dass die Welt eigentlich immer schon da ist und dass die Welt uns angeht und umtreibt. Und dann geht es eher darum zu verstehen, wie können wir Distanz so gewinnen, dass wir tatsächlich verstehen, immer noch mal neu thematisieren, kritisieren, weiterentwickeln, aus dieser grundlegenden Verwobenheit mit der Welt heraus. Und das ist was, was ich als sehr charakteristisch für hermeneutisches Denken begreife.
Ist das dann die Abgrenzung zur Erkenntnistheorie? Also, dass man sagt, bei der Erkenntnistheorie geht es eben darum, wie kommt man überhaupt zu Erkenntnissen? Und bei der Hermeneutik geht es eher darum, wir sind schon in der Welt quasi, aber wie funktioniert dieser Bezug?
Wenn Sie das als Abgrenzung zur Erkenntnistheorie verstehen wollen, würde ich dem nicht widersprechen. Ich würde das vielleicht so sagen, Sie Sie könnten auch sagen, dass es um eine hermeneutische Erkenntnistheorie geht. Und insofern ist das, was ich jetzt gesagt habe, durchaus auch als Aspekt eines erkenntnistheoretischen Projekts zu verstehen. Aber das erkenntnistheoretische Fragen geht eben dann nicht von der skeptischen Annahme aus. Es könnte auch sein, dass die Welt und die anderen uns grundlegend verschlossen sind. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir diese skeptische Annahme aus dem Feld bekommen können. Sondern es geht eher davon aus, dass wir eben immer schon in Verbindungen stehen und aus diesen Verbindungen heraus verstehen müssen, begreifen müssen, wie wir zu Erkenntnissen kommen.
Wie kann man trotzdem nochmal Hermeneutik jetzt genau definieren? Das ist die Wissenschaft vom Verstehen, aber was genau heißt das?
Naja, im Grunde ist es ja so, dass wir über zwei Hermeneutiken uns Rechenschaft ablegen müssen und auch historisch über zwei Hermeneutiken sprechen müssen. Erstmal ist Hermeneutik entstanden eher in den Disziplinen, sagen wir, der Theologie oder der Juristerei und hat wesentlich was damit zu tun, dass es darum geht, die Lehre des richtigen Verstehens zu entwickeln. Und insofern, man spricht auch von einer Kunstlehre des Verstehens. Also das heißt, die Kunst des Verstehens zu pflegen in Bezug auf spezifische Gegenstände, wo sie in besonderer Weise herausgefordert ist. Und das ist eben primär erstmal, sind die heiligen Texte und sind die juristischen Texte, an denen sich das entwickeln soll, diese Kunst. Wir könnten jetzt aus heutiger Perspektive sagen, dass auch die Künste immer schon Gegenstand dieser Kunst gewesen sind. Das ist aber noch nicht so lange her, dass das auch so theoretisiert wird. Aber man könnte sagen, wenn man rückblickend auch auf meinetwegen antike Texte über die Künste schaut, sieht man da auch durchaus Ansätze hermeneutischen Nachdenkens, schon mit Blick auf Kunst. Das ist das eine Projekt. Das eine Projekt ist diese Kunstlehre des Verstehens. Und das andere Projekt ist dann eigentlich erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts richtig zustande gekommen. Und das ist Hermeneutik eigentlich eher als eine Explikation der Grundsituation menschlicher Existenz. Also, wenn Sie so wollen, ein anthropologisches Projekt dann. Und das beginnt zum Beispiel mit dem italienischen Gelehrten Gian Battista Vico, spielt aber im 18. Jahrhundert auch bei Johann Gottfried Herder eine zentrale Rolle. Also Herder ist ein wichtiger Exponent, gerade mit seiner Sprachphilosophie hat der sehr, sehr starke Impulse gegeben, hermeneutisches Denken voranzubringen, weil der im Grunde diesen Gedanken des In-der-Welt-Seins, wie ich das vorhin mit Heidegger gesagt habe, eigentlich schon präformiert und im Grunde sagt, was für den Menschen charakteristisch ist, ist, dass er im Grunde immer schon in Verwobenheiten mit Welt steht und das heißt nicht irgendwie aus einer spezifischen Situation des zum Beispiel biologischen Geprägtseins heraus operiert, sondern eigentlich immer aus dieser Erschlossenheit von Welt heraus, das ist, was er ist. Und das ist dann Hermeneutik als eine Explikation der Grundlagen menschlicher Existenz und eben nicht mehr als eine Kunstlehre des Verstehens. Und diese Form von Hermeneutik, also das heißt die zweite, die die Grundlagen menschlicher Existenz thematisiert, die hat dann eine relativ große Konjunktur durch Hegels Philosophie und im 20. Jahrhundert in der deutschen Philosophie besonders durch Heidegger und Gadamer erfahren.
Wenn man bei der ersten noch mal kurz bleibt, bevor wir zu der zweiten kommen, sind das in der Antike dann, also entwickelt sich diese Art des Textverstehenwollens, die Kunst des Verstehens vor allem auch daraus, dass man mit in Anführungsstrichen fremden Texten konfrontiert ist oder beziehungsweise Texten, die schon, also es gibt ja schon in der Antike dann auch eine, die Frage, wie man die Texte von Homer zum Beispiel richtig verstehen kann oder so. Ist das so, dass es quasi in der Menschheitsgeschichte, kann man sagen, entsteht, weil uns irgendwelche Dinge fremd sind, irgendwelche Texte oder bei juristischen Sachen ist es ja eigentlich auch so, dass uns das irgendwie fremd oder verschlossen oder so ist und dass wir deswegen dann ein Verständnis irgendwie entwickeln müssen.
Das ist absolut richtig, Herr Eichler, genau. Also im Grunde ist das tatsächlich so, die Kunstlehre des Verstehens entwickelt sich primär an dem Gedanken, oder an der Frage, wie kann ich eigentlich Unverständliches in Texten oder unverständliche Texte, ja, das ist ja beides. Ja, es gibt ja auch Texte, die mir in einer gewissen Art und Weise vertraut sind, in denen es aber trotzdem seltsame Stellen gibt. Ja, und das ist gerade beim antiken Textkorpus spielt das eine ziemlich große Rolle, weil wir da ja keine genuinen Texte, so wie wir die heute kennen. Ja, ein Autor, eine Autorin hat sich hingesetzt und hat einen ganzen Text geschrieben und dann wissen wir, dass das als Ganzes autorisiert ist von ihr oder ihm und setzen uns damit auseinander. Im antiken Denken sind das im Grunde redaktionelle Bearbeitungen. Das kennen wir von den Texten von Platon und Aristoteles, genauso wie aus der Bibel, dass da viele Redakteure, gehen wir mal davon aus, dass es eher Männer waren, dran gearbeitet haben und kompiliert haben. Und dann ist nachher immer die Frage, okay, was ist eigentlich jetzt wirklich originärer Textbestand? Was versteht man eigentlich nicht richtig? Und ist das möglicherweise deshalb so unverständlich, weil es gar nicht zum originären Textbestand gehört? Solche Fragen stellen sich da ziemlich viel. Aber natürlich auch die übergeordnete Frage, die Sie gestellt haben, nämlich, dass Texte uns aus einer bestimmten Perspektive tatsächlich insgesamt eher fremd sind. Und dann die Frage ist, wie kommen wir da eigentlich zu verstehen? Ja, wie müssen wir das deuten? Der Umgang zum Beispiel des Christentums mit dem Alten Testament ist da auch sehr charakteristisch. Ja, das heißt, aus einer gewissen Hinsicht ist das Alte Testament nicht Teil der christlichen Heilsbotschaft, aber man hat Lesarten entwickelt des Alten Testaments, die verständlich machen sollen, dass es eben doch ein solcher Teil sein kann und sieht die Christusfigur präfiguriert in vielen Aspekten eben des entsprechenden Textes. Das sind genau solche Lesarten, die im Grunde dazu beitragen, dass das, was erstmal fremd ist und erstmal eigentlich nicht zur eigenen Perspektive passt, letztlich entfremdet wird in einem positiven Sinne, ja, das heißt, Fremdheit wird weggenommen und es wird im Grunde als etwas, was doch kompatibel ist mit den eigenen Sichtweisen, erschlossen.
Und was sind da, vielleicht wenn man einige nennen könnte oder ein, zwei, was sind da so Methoden, die vielleicht postuliert wurden, wie man sich sowas Fremdes erschließt?
Naja, im Grunde ist eine klassische Methode, dass man sagt, man geht von dem aus, was man versteht und versucht dann im Grunde Parallelen aufzubauen zu unverständlichen Stellen. Ja, das heißt, durch das Verständliche, durch das, was man sich schon erschlossen hat, das Unverständliche erschließen. Und das kann man sowohl in Bezug auf den einzelnen Text als auch in Bezug auf ganze Textkorpora so denken. Ja, dass ich im einzelnen Text die Stellen, die sich mir klar erschließen und hinsichtlich derer ich im Grunde schon weiß, wie ich damit umzugehen habe, benutze, um dann eher dunkle Stellen, wie das gerne heißt in der Interpretationslehre, diese dunklen Stellen dadurch zu erhellen. Und im Grunde dadurch, dass ich irgendwie Zusammenhänge herstelle, entsprechende Erschließungen mache. Aber was ich gerade über Lesarten des Alten Testaments gesagt habe, das kann man auch sehr gut als Anwendung genau dieses Prinzips verstehen. Ja, das heißt, ich habe das Neue Testament und ich gehe davon aus, dass ich da die christliche Heilsbotschaft im Grunde verstehe. Und jetzt suche ich mir von da aus bestimmte Aspekte des Alten Testaments, zum Beispiel der prophetischen Texte, die als Vordeutungen auf die Christusfigur gelesen werden können. Und erschließe mir von daher das, was mir eigentlich originär eher fremd ist, in entsprechenden Lesarten.
Wenn man, ich mache auch Popkulturkritik, vor allem Filmkritik, und da ist immer so eine Unterscheidung oft, dass man das Gefühl hat, etwas zu verstehen bedeutet, man nähert sich dem an, was dieses Ding oder die Sache tatsächlich ausmacht, und interpretieren hat immer so was Anrüchiges, man bringt eigentlich zu viel von sich selbst da rein. Und wenn man jetzt sagt, wir lesen das Alte Testament mit dem Wissen des Neuen Testaments, also wir versuchen quasi das, was wir daraus ziehen, jetzt in das andere reinzulesen, scheint es ja auch so diesen interpretatorischen Hang irgendwie zu haben, dass eventuell zu viel mitbringt. Ist das eine Debatte, die schon alt ist? Die Frage, wie zieht man etwas aus der Sache raus oder bringe ich auch etwas in die Sache mit rein?
Das ist, Herr Eichler, das ist eine originäre Debatte im Grunde der hermeneutischen Theoriebildung von Anbeginn an. Ja, inwiefern gibt es eigentlich etwas oder wie das dann spätestens zunehmend im 19. Jahrhundert und dann im 20. noch stärker theoretisiert worden ist, wir können uns gar nicht rausziehen. Es gibt die Gegenstände des Verstehens nur durch unser Verstehen, und unser Verstehen ist nichts, was einfach so feststeht oder was einen festen Ankerpunkt hat, sondern muss eigentlich eher aus einer bestimmten Dynamik heraus begriffen werden. Und wenn Letzteres stimmt, gibt es gar keine interpretationsfreie Möglichkeit des Verstehens, um das jetzt nochmal in den Begriffen, die Sie mir angeboten haben, zu sagen.
Wie entwickelt sich das denn dann in der Neuzeit weiter? Also Sie haben gesagt, ursprünglich geht es hauptsächlich um Texte und später geht es um so einen tatsächlichen Weltbezug eigentlich. Welche Rolle spielt dann da dieser Verstehensbegriff?
Na, wir können sagen, vielleicht ist ein nicht unwichtiges Scharnier. Sie hatten mich ja nach Methoden gefragt, dieses Umgehens mit dem, was unverstanden ist oder was fremd ist, in Bezug auf Verstehen. Und Ende des 18. Jahrhunderts ist eine wichtige Methode theoretisiert worden, die im Grunde eigentlich auch schon immer angelegt war, aber die ist theoretisch gefasst worden und die hat dann wesentlich auch dazu beigetragen, dass diese grundlegenderen Überlegungen angestoßen wurden. Und das nennt man die Theorie vom hermeneutischen Zirkel. Mhm. Ja, und im Grunde besagt jetzt mit Blick auf das, was wir in einzelnen Texten vor uns haben, wieder, ich verstehe das Ganze des Textes von den einzelnen Teilen her und die Teile vom Ganzen her. Und in Bezug auf dunkle Stellen heißt das wieder, über die schon verstandenen Stellen erhelle ich mir einen Vorbegriff des Ganzen und diesen Vorbegriff nutze ich dann wiederum, um mit den dunklen Stellen besser umgehen zu können. Und dann nutzt aber die dunklen Stellen erhellen natürlich auch wieder das Ganze und insofern ändert sich mein Verständnis des Ganzen, wenn ich die dann doch zu erschließen beginne. Und alles hängt in diesem Sinne in so einer Kreisbewegung miteinander zusammen. So erschließt sich das Verstehen. Das ist im Grunde die Theorie des hermeneutischen Zirkels, wie sie unter anderem Friedrich Ast geprägt hat und die dann auch Schleiermacher aufgegriffen hat. Also das war wichtig so auf der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert. Und hier spielt wiederum die Theologie eine ziemlich prominente Rolle noch. Also das heißt in Bezug auf diese Kunstlehre des Verstehens. Aber in einem Zirkel befangen sein, das ist unter anderem auch von Herder artikuliert worden, den ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich in einem Zirkel der Existenz befangen sein. Und im Grunde eigentlich in einer Lebenssituation zu sein, in dem mir Sprache und Verstehen irgendwie immer schon vorausgeht. So hat das Herder unter anderem artikuliert. Und ich kann gar nicht selbst gewissermaßen von einem Nullpunkt zum Verstehen kommen, sondern ich bin immer schon im Verstehen befangen. Das kann man wieder jetzt auch auf den einzelnen Text sagen. Ja, ich muss immer schon einen Vorbegriff des ganzen Textes haben. Ich habe schon eine Idee, was die Autorin, der Autor mir sagen will. Und dadurch kann ich dann auch mit einzelnen Stellen umgehen und dabei transformiere ich die Idee. Aber das kann ich eben auch mit Blick auf das Ganze meiner Existenz sagen und sagen, ich bin irgendwie eigentlich immer schon in Verstehen. Ich kann hinter ein bestimmtes Verstehen, das Erschließen von Welt gar nicht zurückdenken. Ich kann mir nicht gewissermaßen so eine erkenntnistheoretische Nullsituation schaffen, wo ich alles abblende, sondern ich gehe eigentlich immer nur mit bestimmten Verständnissen weiter, entwickle die weiter, dadurch, dass ich mich mit konkreten einzelnen Phänomenen befasse oder mit konkreten anderen befasse. Und dann entwickelt sich dadurch mein Verstehen eben in so einer zirkulären Bewegung weiter. Ich hoffe, dass das deutlich macht, dass das eigentlich als ein ganz guter Punkt verstanden werden kann, wo diese Kunstlehre und diese eher existenzphilosophische Anthropologie ineinander überzugehen beginnen. Und das ist genau eben das, was im späten 18. Jahrhundert verstärkt passiert ist und dann die Anstöße zur Entwicklung hermeneutischen Denkens bis in die Gegenwart gegeben hat.
Dieses, ich muss immer ja quasi schon etwas verstehen, ich finde, das kann man manchmal so ein bisschen verdeutlichen oder ist es manchmal bizarr, wenn man in einem anderen Land ist, in dem man vielleicht nicht nur die Sprache nicht spricht, sondern auch die Schrift nicht lesen kann. Also es gibt eine andere Schrift vielleicht und man läuft da so lang und da sind die ganzen Geschäfte und es sind nur so Zeichen für einen. Ne? Aber wenn man in der eigenen Kultur ist, heißt es ja immer, man kann nicht lesen. Also sobald man ein Wort irgendwo sieht, muss man es eigentlich lesen. Man kann nicht erst sich dazu quasi entscheiden, dieses Wort zu lesen. Das ist ja auch bei Ihnen später im Buch quasi wichtig, ob dieses Verstehen etwas Aktives ist, in das ich mich mit reinbringe, oder etwas Passives, was automatisch passiert?
Ja, das ist absolut richtig. Also ich finde es sehr wichtig und gut, dass Sie dieses Phänomen anderer Kulturen ansprechen an diesem Punkt, weil das etwas ist. Also man kann durchaus sagen, dass gerade was im 18. Jahrhundert passiert ist, wesentlich auch von daher zu verstehen ist. Also das heißt, nach der Zeit der großen Entdeckung gibt es zumindest bei manchen Intellektuellen ein verstärktes Verständnis für die interkulturelle Situation der Welt. Und gerade die genannten Hauptprotagonisten, Vico, Herder, sind eben Autoren, die das sehr, sehr stark reflektiert haben und im Grunde sehr offen waren dafür zu verstehen, dass wir Abstand nehmen müssen, unsere kulturelle Situation hegemonial zu setzen und alles von uns aus zu denken, sondern wir müssen im Grunde eine stärkere Pluralität zulassen und anfangen, das auch theoretisch zu fassen, was das eigentlich an Herausforderungen bedeutet. Und dazu gehört genau, dass wir im Grunde nicht aus dem Verstehen rauskommen, auch wenn wir mit der anderen Kultur konfrontiert sind, gleichzeitig aber das natürlich auch extreme Verfremdungen erzeugen kann, weil wir möglicherweise einfach unsere Verständnisse da rein projizieren. Und deshalb braucht es jetzt genauso, wie Sie gesagt haben, mehr als nur die Passivität in dem eigenen Verstehen halt so zu bleiben und sich im Grunde so zu orientieren, wie man sich sonst auch orientiert, was man glücklicherweise auch oftmals nicht kann. Und insofern wird das dann eben auch schon durchbrochen. Aber genau das ruft eine gewisse Aktivität auf den Plan, sich zu fragen, okay, wie sollte ich eigentlich das verstehen, was die jetzt hier machen? Ja, die verwenden ihre Hände im Gesicht anders, als wir das tun. Was bedeuten denn diese Zeichen, die sie da geben mit den Händen? Ja, die offensichtlich nicken die nicht so wie wir oder schütteln den Kopf, wenn sie Ja oder Nein signalisieren wollen durch Kopfbewegungen, sondern machen irgendwas anders damit. Und dann sich diese Frage zu stellen, öffnet den Raum dafür, plötzlich zu verstehen, ja, die machen das wirklich anders. Ja, die schütteln den Kopf und meinen Ja. Das setzt aber voraus, dass eben im Grunde diese Form des Passiven immer in den eigenen Verständnissen operierens, dass das durchbrochen wird.
Jetzt kommt Friedrich Ast und im 18. Jahrhundert sagt er, es gibt diesen hermeneutischen Zirkel oder es gibt dann dieses Modell, also ich bringe immer etwas mit, dann ziehe ich wieder was raus aus der Sache und dann justiere ich mich neu und so kommt es irgendwie zu Verständnis. Dann könnte man ja sagen, ah gut, dann haben wir die Hermeneutik jetzt abgehakt, so funktioniert das ja anscheinend, aber es wird ja dann weiterentwickelt und auch kritisiert, dieses Modell, oder?
Ja, ich meine, oder es wird erstmal wesentlich weiterentwickelt, dadurch eben, dass Heidegger sagt, das muss man eigentlich als erkenntnistheoretische Grundsituation verstehen, ja, weil Heidegger gibt's das Wort, man habe eben im Grunde Erkenntnistheorie in der Philosophie der Neuzeit oft so betrieben, dass man versucht hat, diesen Zirkel als problematisch zu begreifen und im Grunde sich so eine Nullsituation zu konstruieren, von der ich vorhin gesprochen habe. Mhm. Und hat er gesagt, man muss aber erkennen, dass der Zirkel nicht problematisch ist, sondern dass es gilt, wie es bei Ihnen dann heißt, auf die richtige Weise in den Zirkel hineinzukommen. Und das heißt, sehr wohl gibt es sowas wie Erkenntniskritik, aber die Erkenntniskritik kann eben nicht von so einer Außenposition aus realisiert werden, aus der Seitenperspektive, wie das bei einem neueren Autor John McDowell heißt, sondern die Erkenntniskritik muss gewissermaßen von innen heraus passieren, aus dem immer schon verwoben sein, aus dem immer schon befangen sein in dem Zirkel. Und insofern gilt es eigentlich ein positives Verständnis dieser zirkulären Situation menschlichen Verstehens und menschlicher Existenz zu gewinnen. Ja, das ist, also, wenn Sie so wollen, ist das Kritik und Weiterentwicklung gleichermaßen, was da bei Heidegger in dieser Art und Weise passiert. Und es ist eben interessant, dass eben auch in neueren Positionen der sogenannten analytischen Philosophie, und deshalb hatte ich John McDowell genannt, genau das aufgegriffen worden ist. Also da gibt es einen starken Rekurs eben auch auf diese hermeneutische Tradition deutscher Provenienz im 20. Jahrhundert. Und es wird eben auch in ähnlichen Begriffen, mit Begriffen wie denen der Tradition, der zweiten Natur, das sind andere Begriffe, um diese zirkuläre Situation zu artikulieren, mit den Begriffen wird eben artikuliert, wie die Grundsituation menschlicher kognitiver Existenz, also was macht es, dass wir geistige Wesen sind, das kommt daher, dass wir eben in solchen immer schon Verstehenssituationen stehen. Wir können uns gewissermaßen nicht aus denen rausdenken und unser Verstehen oder Erkennen nochmal neu entwickeln, sondern sind das eben im Sinne einer zweiten Natur, wie das dann gerne bei McDowell heißt, in der Form, dass wir das von den Eltern, von den Großeltern aus einer kulturellen Tradition, aber die kulturelle Tradition ist auch nicht so einheitlich, sondern die ist ja im Grunde in sich sehr, sehr plural und immer schon davon geprägt, dass sie auch mit anderen kulturellen Traditionen interagiert hat. Und daraus sind wir geprägt. Und jetzt geht es im Sinne des richtigen Reinkommens in den Zirkel zu verstehen, welche Spielräume der Kritik und Weiterentwicklung von Verständnissen wir trotzdem haben, aus dieser Situation heraus.
Und dass man dann an dieser Frage auch arbeitet und auch denkt, man kann da nicht raus, also man ist immer schon drin, das liegt auch an Kant, also dass wir quasi seitdem nicht mehr richtig denken können, dass wir ja die Welt an sich quasi außerhalb von diesem Zirkel, in dem wir uns befinden, überhaupt erkennen können?
Ja, das ist eine interessante Frage, Herr Eichler. Ich meine, Kant ist, wenn man so will, eine schillernde, eine ambivalente Figur, ja, weil Kant steht im Grunde für zwei Aspekte. Er steht genau für diese Sache der Unerkennbarkeit des Dings an sich und in diesem Sinne der Unmöglichkeit, so einen Nullpunkt zu realisieren. Gleichzeitig steht er aber auch für den Gedanken, es gäbe sowas wie stabile Formen, in denen alles Erkennen vonstatten geht, die sogenannte kantische Transzendentalphilosophie. Und diese Transzendentalphilosophie ist im Grunde ein unhermeneutisches Projekt, weil die genau dieses Zirkuläre, wovon wir jetzt immer wieder gesprochen haben, nicht kennt. Ja, da in der Transzendentalphilosophie stehen im Grunde Grundkategorien des Erkennens immer fest. Die sind gesetzt im Subjekt und die lassen sich auch nicht verändern. Komme, was wolle, so ungefähr aus der Welt. Ja, und das ist, hat einen der größten Kritiker Kants auf den Plan gerufen, nämlich Hegel, der im Grunde gesagt hat, nein, das kann nicht so gedacht werden. Wir müssen verstehen, dass auch unsere Grundorientierungspunkte, das heißt, wie wir über Kausalität denken, die Formen der Kausalität, die Formen von Raum und Zeit, dass auch diese Formen aus der Auseinandersetzung mit der Welt geprägt sind. Die sind nicht einfach so da und prägen als solche die Auseinandersetzung mit der Welt, wie Kant meinte, sondern die sind eben selbst Teil einer Interaktion mit der Welt und werden darin auch weiterentwickelt. Und Hegel ging so weit, zu sagen, dass auch die logischen Formen, also das heißt die Formen der Denkgesetze, so verstanden werden müssen, dass sie eigentlich in Auseinandersetzung mit der Welt aus einem zirkulären Prozess des immer wieder sich Involvierens in Sachverhalt und von daher aber eben auch solche allgemeinen Formen herausfordern lassen, dass so ein Prozess wesentlich ist dafür. Ja, und in dem Sinne, man hat immer gesagt, Hegel habe die Transzendentalphilosophie Kants historisiert. Das kann man genau in diesem Sinne verstehen. Er hat sie verweltlicht, wäre jetzt aus hermeneutischer Perspektive vielleicht sogar die bessere Ausdrucksweise, weil eben klar ist, dass auch Hegel davon ausgeht, dass wir grundlegende Kategorien brauchen, in denen unser Erkennen vonstatten geht. Aber diese Kategorien stehen nicht einfach so fest, sondern sind in einer Dynamik des Interagierens mit der Welt verwoben. Und das macht deutlich eben, oder das ist eben deutlich ein solcher hermeneutischer Gedanke, der genau diese Kreisbewegung, das Zirkuläre in der Auseinandersetzung mit Gegenständen des Verstehens, zu allgemeinen Einsichten über Gegenstände zu kommen, zu allgemeinen Orientierungsgrößen zu kommen, mit denen wir diese Gegenstände traktieren und dann finden wir neue Gegenstände, die fordern diese Orientierungsgrößen wieder heraus und wir modifizieren diese Orientierungsgrößen, wir entwickeln sie weiter. Das ist genauso eine typische Bewegung, wie Hegel, die sehr, sehr stark theoretisiert hat und das ist aus meiner Sicht eben ein sehr hermeneutisches Verständnis. Und jetzt haben wir gesehen eben, dass Kant im Grunde so eine interessante Brückenfigur ist. Ja, vielleicht noch ein Wort dazu. Für die Hermeneutik ist sehr wichtig gewesen auch die These, dass Sprache ein irreduzibler Bestandteil des menschlichen Weltverhältnisses ist. Und das heißt, dass wir wesentlich sprachliche Wesen sind. Da in dieser Hinsicht kann man sogar schon Aristoteles als einen wichtigen Hermeneutiker verstehen, der im Grunde auch Ähnliches gesagt hat mit seiner Rede vom Zoon, Logon, Echon, also das Wesen, was den Logos äußert, was das Wort äußert, was vernünftig ist. Ich meine, das kann man sehr unterschiedlich übersetzen, was Aristoteles da sagt. Und diese Grundlegung hermeneutischen Denkens im 18. Jahrhundert bei jemandem wie Herder ist eben insofern antikantisch gewesen, als Herder und der befreundete Kollege Hamann, und die waren mit Kant eigentlich sehr eng, also das heißt, man kannte sich gut, man hat eng interagiert, aber sowohl Herder als auch Hamann haben als die Kritik der reinen Vernunft erschien, Kant entgegengehalten, dass das ein sprachvergessenes Projekt ist und dass das das Problem ist und dass man Vernunft ohne Sprache, so heißt das bei Herder, nicht verstehen kann. Es ist unmöglich, uns als vernünftige Wesen zu begreifen, wenn wir uns nicht zugleich als sprachliche Wesen begreifen. Und bei Kant gibt es im Grunde das Projekt, die Vernunft ohne Rekurs auf Sprache im engeren Sinne zu sehen. Ja, und das hat aber jetzt eben viel mit den Sachen, über die wir gesprochen haben, zu tun. Wenn die Vernunft an Sprache gebunden ist, muss man der Tatsache Rechnung tragen, dass Sprache historische Entitäten sind und dass Sprache entsteht, dass sie nicht einfach so da ist, dass sie kulturell Varianzen kennt, und dass es insofern unterschiedliche sprachliche Formen gibt. Was man dann daraus theoretisch nachher machen will, ist immer noch mal eine andere Sache. Aber Herder hat eben sehr stark dafür plädiert, dass diese Form der Sprachverhaftetheit aller vernünftigen Tätigkeit, alles Geistigen des Menschen, dass man dem Rechnung tragen muss und sah das bei Kant nicht gegeben. Und sah insofern Kant, wenn man so will, obwohl er so nicht gesprochen hat, als ein Nicht-Hermeneutiker. Mhm. Ja, und ich hatte jetzt gesagt, Kant ist irgendwie so ein bisschen dazwischen. Ja, genauso wie Sie das gesagt haben. Er hat eben Momente, die man durchaus als auf dem Weg zu einer hermeneutischen Theoriebildung verstehen kann und hat andere Momente, die diese Theoriebildung doch eher nicht erlauben.
Was ist denn mit Hans-Georg Gadamer? Weil das ist ja der Name, den man am stärksten mit der Hermeneutik eigentlich verbindet. Wenn man davon noch nicht so viel gehört hat, habe ich das Gefühl, ist Gadamer der erste, den man irgendwie dazu hört. Wie hat der das weitergedacht?
Naja, Gadamer hat gerade diese Sprachverhaftetheit der menschlichen Situation ins absolute Zentrum seiner Überlegungen gestellt und hat im Grunde auch nochmal so resümierend deutlich gemacht, dass für ihn in der Philosophie der Neuzeit eine wichtige Weggabelung ist, dahingehend, dass es manche Philosophien gibt, die das Subjekt ins Zentrum stellen und im Grunde aus der Distanz von Subjekt und Welt heraus versuchen, Welterschließung zu denken. Und das ist für Gadamer ganz stark mit der Idee des romantischen Bewusstseins verbunden. Also das heißt, dass die Romantik aus seiner Sicht irreführenderweise, und dann ist Kant in dieser Perspektive ein Romantiker, dass die Romantik irreführenderweise gesagt hat, aus Gadamers Perspektive, es gehe vom Subjekt her und seinen Formen und seiner Form der Bewusstheitsbildung dann im Grunde alle Erkenntnisprozesse zu verstehen. Und Gadamer sagt dagegen, nein, wir müssen von der Verwickeltheit in unserer Auseinandersetzung mit der Welt alle Verstehensprozesse verstehen. Und für diese Verwickeltheit ist Sprache zentral, denn die Welt begegnet uns immer schon in sprachlicher Erschließung. Ja, es gibt von Gadamer das berühmte Wort, Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache. Und das kann man ja unter anderem so verstehen, dass alles, was uns an der Welt in irgendeiner Art und Weise verständlich wird, immer schon in sprachlicher Formung kommt. Was nicht heißt, dass der Tisch, vor dem ich hier sitze, zu mir spricht, aber was heißt, dass ich im Grunde schon sprachliche Formen habe, mit dem ich den Tisch ansprechen kann und dass ich die Muster hier in dem Eichenholz vor mir, dass ich die Muster beschreiben kann und dass ich in diesem Sinne immer schon auch in sprachlichen Formen, nicht nur, das muss man gar nicht behaupten, dass das ausschließlich ist, aber immer auch in sprachlichen Formen mit der Welt interagiere. Das ist Gadamers zentraler Punkt gewesen und insofern hat Gadamer einen ganz wichtigen Aspekt von Herders Denken versucht zu aktualisieren im 20. Jahrhundert.
Vielleicht kommen wir mal zu Ihrem Buch, darum ging es jetzt noch gar nicht so stark in diesem Gespräch. Der erste Satz in der Einleitung bei Ihnen ist, um Fragen des Verstehens ist es philosophisch still geworden. Und Sie erklären eigentlich am Anfang so ein bisschen, warum es aber wichtig ist, sich weiter mit Hermeneutik zu beschäftigen. Warum ist denn Hermeneutik aktuell out, wenn man das so sagen kann?
Naja, im Grunde könnten Sie sagen, es geht da erstmal um philosophische Institutionenpolitik unter anderem. Natürlich nicht nur, aber das ist schon, das ist ein wichtiger Aspekt davon. Und das hermeneutische Denken ist primär ein in Deutschland verwurzeltes Denken, und zwar im Nachkriegsdeutschland verwurzeltes Denken gewesen. Und man kann zu Recht sagen, dass auf jeden Fall eine Reihe von Protagonisten da auch einen sehr konservativen Zungenschlag gepflegt haben und in diesem Sinne ein nicht sehr fortschrittsfreundliches Projekt propagiert haben mit dem Titel der Hermeneutik. Und das ist zu Recht aus meiner Sicht einigen seinerzeit jüngeren Kolleginnen aufgestoßen. Die haben sich unter anderem stärker an der analytischen Philosophie, wie man das so nennt, orientiert. Und seitdem gibt es auf jeden Fall institutionelle Konflikte um die Frage, wie die Philosophie eigentlich ausgerichtet sein sollte in Deutschland. Mhm. Und diese Frage hat im Moment eher dazu geführt, dass das hermeneutische Denken eher out ist, weil doch verstärkt Kolleginnen, die dem analytischen Denken zugeneigt sind.
Also Hermeneutik, kontinentale Philosophie, kann man das so sagen?
Ja, das ist zu kurz gesagt, aber auf jeden Fall, Hermeneutik ist eine kontinentale Philosophie. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Jetzt, wenn Sie das einer Phänomenologin sagen würden, die würde widersprechen und sagen, also Phänomenologie ist auch eine kontinentale Philosophie und das ist nicht Hermeneutik. Und ich würde dazu sagen, aber es gibt doch sehr starke Verbindungen von Phänomenologie und Hermeneutik und auch stärkere, als es die zum Beispiel gibt zwischen bestimmten orthodoxen Positionen in der analytischen Philosophie und diesen jeweils anderen beiden Schulen.
Was war dann denn jetzt Ihr Gedanke, dieses Buch zu schreiben, wenn Sie am Anfang postulieren, Hermeneutik ist anscheinend in der akademischen Welt nicht mehr so aktuell? Warum wollen Sie das wieder aktuell machen?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe, die das lohnend machen, das aktuell zu machen. Erstens glaube ich, dass die Hermeneutik, ich sag's mal so literarisch, noch nicht auserzählt ist. Also das heißt, es gibt im hermeneutischen Denken noch systematisch Sachen weiterzuentwickeln und sie in diesem Sinne vielleicht auch wieder zu aktualisieren und attraktiv zu machen. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Und insofern glaube ich, es lohnt den Versuch über Heidegger und Gadamer, das sind so die beiden Großen im 20. Jahrhundert, die im Grunde das geprägt haben, was man dann seitdem als Hermeneutik diskutiert, es lohnt, über die beiden hinauszudenken. Was ja nicht heißt, dass man sie in toto verwerfen muss, aber was auf jeden Fall heißt, dass es Aspekte ihres Denkens gibt, die man doch kritisch befragen sollte und vielleicht andere Positionen im Namen der Hermeneutik dagegen stellen. Das ist das, was ich zum einen versucht habe. Und zum anderen glaube ich, dass es wichtig ist zu sehen, dass, sagen wir das mal ganz gegenwartsdiagnostisch, die Gegenwart starke hermeneutische Herausforderungen an uns stellt. Und insofern es wichtig ist auch, dass hermeneutische Philosophien für ein Verständnis der gegenwärtigen Gesellschaften zu nutzen und fruchtbar zu machen. Und das sind all die Sachen, die wir im Sinne von interkulturellen Konflikten deuten können. Das sind aber auch alle Formen von Macht- und Ausschlusskonflikten innerhalb von Gesellschaften selbst. Das ist die ganze im Grunde Form, Frage, inwiefern tatsächlich in Fragen von Bildung, in Fragen von kultureller Artikulation es eigentlich möglich ist, unterschiedliche kulturelle Formationen tatsächlich zu ihrem Recht kommen zu lassen. Das ist aber auch die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den großen Anerkennungskonflikten der Gegenwart um. Also das heißt einerseits der Gerechtfertigtheit jeder und jedem von jedem eigene Form der Existenz zum Beispiel in sexueller Hinsicht auszubuchstabieren und darin tatsächlich auch von anderen anerkannt zu werden. Ich glaube, dass all diese Konfliktlagen gegenwärtiger Gesellschaften letztlich auch mit Fragen des Verstehens verbunden sind und dass es eigentlich eine Theorie des Verstehens braucht, die uns begreiflich macht, was Verstehen da leisten kann, was es aber auch leisten sollte, wie es entwickelt werden muss, um das zu leisten, was es leisten kann. Und das ist was, was ich in dem Buch auf jeden Fall auch versucht habe. Und insofern geht es um was Doppeltes. Es geht einerseits darum, zu zeigen, dass hermeneutisches Denken für die Gegenwart aktuell ist und wichtig sein kann oder wichtig ist. Und es geht andererseits darum, zu zeigen, dass man oder das auch zu realisieren, hermeneutisches Denken auf eine interessante Art und Weise weiterzuentwickeln.
Vielleicht zum ersten Punkt nochmal. Was haben wir aktuell, würden Sie sagen, Verständnisprobleme? Weil Sie im Buch haben Sie so ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welchen Teil das war, aber da muss ich so ein bisschen lachen. Ich glaube, da geht es darum, dass sich zwei Sozialdemokraten über die Ausrichtung der SPD streiten und der eine macht eine Aussage und der andere reagiert dann darauf und will das, glaube ich, korrigieren und dann sagt der eine wieder, nee, ich habe das schon richtig verstanden, so ungefähr. Und dann schreiben sie sowas wie, die Möglichkeit zur Korrektur im Verstehen, also dass wir mal nachfragen können oder dass uns jemand kritisiert und sagt, du hast das falsch verstanden und wir dann sagen, ah ja, stimmt, das sehe ich jetzt auch ein, das ist irgendwie etwas ganz Natürliches. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich, nee, eigentlich dieser unnatürliche Fall ist eigentlich der, den wir ja dauernd im Internet oder so heutzutage sehen, dass wir das Gefühl haben, ich habe schon richtig verstanden, was der andere meint, ich brauche gar nicht mehr diesen Austausch. Würden Sie das sagen, dass wir in einer Zeit der großen Verständnisprobleme leben?
Nein, ich würde zweierlei sagen. Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich in einer Zeit wichtiger Verständnisprobleme leben, aber wir müssen diese Verständnisprobleme auf die richtige Art und Weise verstehen. Und ich glaube, im Grunde, dass wir in der Gegenwart immer wieder Formen sehen, die ich versuche zu theoretisieren, nämlich, dass die Mechanismen, die Freiheiten im Verstehen eröffnen können, diese Freiheiten auch verschütten, oder zu verschütten erlauben. Und dass es eben sowas gibt wie ein Beharren auf Verständnissen, so Aussagen, ja, da musst du mich jetzt gar nicht mehr fragen oder das ist selbstverständlich klar, wie das hier zu verstehen ist. Wir können uns zu unseren Verständnissen in einer Art und Weise verhalten, dass wir Freiheitsspielräume darin blockieren. Und ich glaube, dass wir diese Verhaltensform gerade auch innerhalb der sozialen Medien verstärkt beobachten können. Und es gilt im Grunde zu begreifen, dass das nicht der Punkt ist, dass man da gar nicht mehr reflektiert und dass man gar nicht mehr kritisiert, sondern dass man die Kritik und die Operationen der Kritik im Grunde nutzt, um sich zu immunisieren gegen Entwicklung und gegen kritische Nachfragen. Und das ist in einer gewissen Art und Weise noch eins raffinierter und aber auch problematischer, als einfach nur zu denken, dass da Kritik ausfällt, dass das im Grunde gar nicht stattfindet. Und das ist was mir ziemlich wichtig ist, im Grunde begreiflich zu machen, dass das, was ich als Potenziale der Freiheiten im Verstehen versuche zu rekonstruieren, und da haben Sie richtig gesagt, das ist erstmal grundlegend der Gedanke, dass ich mich immer zu Verständnissen verhalten kann, dass ich immer Verständnisse weiterentwickeln kann, dass ich immer kritische Perspektiven auf Verstehen haben kann und ganz basal gesagt, dass ich mich in Bezug auf alles, was ich verstehe, fragen können muss, ob ich eigentlich richtig verstehe. Ja, das ist ganz grundlegend. Ich glaube, dass wir sagen müssen, ganz phänomenologisch, es gibt kein Verstehen, wenn das nicht der Fall ist. Wenn ich nicht gleichzeitig die Frage verstehe, verstehst du das eigentlich richtig? Sollten wir das nicht möglicherweise anders verstehen? Ja, okay, das ist das Grundlegende. Aber was mich jetzt interessiert, ist, dass dieses Grundlegende eben in seinen Mechanismen dazu herangezogen werden kann, Verstehen im Grunde in sehr problematischen Formen festzustellen und also festzusetzen, ja, so dass es im Grunde keine Beweglichkeit mehr kennt, obwohl Verstehen eigentlich beweglich ist und beweglich gemacht werden kann, sogar in aktiver Art und Weise. Da waren wir ja vorhin schon mal. Und diese problematischen Formen des Festsetzens von Verstehen, ja, das glaube ich, dass das sehr wichtig ist zu begreifen in seinen Mechanismen, um im Grunde auch zu sehen, wie man dagegen andenken kann, ja, und worum es da möglicherweise geht.
Im ersten Kapitel erklären Sie ja so ein bisschen Gadamer, Davidson und McDowell und versuchen da dann auch diesen Freiheit im Verstehen Begriff draus zu entwickeln, weil die eher, wenn ich das richtig verstanden habe, von so einer Passivität oder von einem Automatismus im Verstehen ausgehen, also diese Autoren in ihrer Lesart nicht von dieser Freiheit ausgehen.
Ja, ich würde das nicht, also so apodiktisch würde ich das nicht sagen, wie Sie das jetzt resümiert haben, sondern die lassen aus meiner Sicht diese Freiheit zu unterbelichtet am Ende des Tages. Ich würde schon sagen, dass sie durchaus Momente kennen. Ja, und es ist zum Beispiel klar, Gadamer ist einer der Exponenten der These, dass alles Verstehen Veränderung bedeutet. Das ist bei Gadamer sehr, sehr klar. Und jetzt ist nur die Frage, ist diese Veränderung eine, die einfach so passiert, oder ist die Veränderung eine, die ich auch aktiv herbeiführen kann? Das ist im Grunde einer der Hauptpunkte in Bezug auf, die ich mit Gadamer in einem gewissen Konflikt bin. Und bei Gadamer ist eben genau die Veränderung eine, die ständig geschieht. Und das hat mit seinem Verständnis, so versuche ich das zumindest zu rekonstruieren, des Dialogs zu tun. Da Gadamer davon ausgeht, dass Dialoge im Grunde eigentlich immer das ist, dass wir im Gespräch miteinander, jetzt in dem Gespräch, was wir gerade führen, uns gemeinsam weiterentwickeln. Und wie das bei Gadamer dann heißt, in dem Zwischen, zwischen ich und du, entwickelt sich das Verstehen. Und das ist eben verändert. Und über unser Gespräch hinweg, zum Beispiel, das wir gerade führen, verändern sich Verständnisse. Und ich glaube, die Rekonstruktion stimmt nicht ganz. Ich glaube, dass das sehr wohl so ist, dass bestimmte Stellungnahmen zum Beispiel zu dem, was ich hier sage von Ihnen, dazu führen, dass ich Gedanken nochmal auf eine andere Art und Weise zu fassen versuche. Und das heißt, wir sind da eben als Subjekte durchaus involviert, in aktiver Art und Weise, gerade in so einem Gespräch, wo wir nicht einfach die Dinge so ineinander gleiten lassen, sondern wo es so einen Punkt gibt und ich lehne mich nochmal zurück und denke kurz, okay, was ist jetzt das, was ich geltend machen könnte, um nochmal den Punkt irgendwie, den Herr Eichler gerade gemacht hat, ein bisschen zu drehen. Und Sie stellen Ihre Fragen in diesem Sinne. Und das heißt, ich glaube, dass das ein wesentlich impulshafteres Geschehen ist, als Gadamer das rekonstruiert. Mhm. Ja. Und das würde ich jetzt für die anderen auch, wir müssen vielleicht nicht alles durchgehen, aber ich würde eben für die anderen Positionen auch sagen, dass es da Aspekte gibt, wo dieses Moment der Freiheit und das Potenzial der Freiheit nicht angemessen gefasst ist. Ja, und ich will vielleicht noch eine Sache hinzufügen, die von Interesse ist. Gerade in der Auseinandersetzung mit Davidson interessiert mich sehr die Frage, was es eigentlich bedeutet, dass wir in Verstehen zu einer Gemeinschaft kommen. Ich glaube, dass das für alle Rekonstruktionen des Verstehens zentral ist, diese Frage. Also das heißt, was heißt es eigentlich, miteinander verstehen zu können? Und da gibt es in der Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts, gerade aus der sogenannten Ordinary Language Philosophy, also der Philosophie der Alltagssprache, die Tendenz zu sagen, Im Grunde wird die Gemeinschaft durch die Praxis gestiftet. Ja, wir reden miteinander, wir sprechen im Grunde dieselbe Sprache, respektive wir schließen, wenn man das nicht so sprachessentialistisch erläutern will, immer wieder aneinander an. Und dieses fortgesetzte alltägliche aneinander anschließen in sprachlichen Formen und die entsprechenden Selbstverständlichkeiten, die erklären die Gemeinschaft. Und ich glaube, dass das extrem irreführend ist. Ich glaube, dass wir die Gemeinschaft im Verstehen ganz anders begreifen müssen, dass die gar nicht in sowas wie sprachlicher Praxis, die bei Lichte besehen viel brüchiger ist, als solche Erzählungen das Glauben machen wollen, verwurzelt ist, sondern dass die Gemeinschaft eigentlich aus dem Konflikt über Verständnisse herrührt und dass man sie von daher begreifen muss und dass man verstehen muss, dass wir eigentlich dort zusammen sind im Verstehen, wo wir uns auf bestimmte Größen einigen können, an denen wir Verständnisse messen. Und wo wir in Bezug auf diese Größen anfangen, gemeinsam zu diskutieren. Da gibt es aus meiner Sicht tatsächlich sowas wie eine Gemeinschaft des Verstehens. Und das ist etwas, was dann gleichzeitig verständlich macht, dass diese Form der Gemeinschaft eigentlich Teil dieses weiterentwickelnden Projektes im Auseinandersetzen mit unseren Verständnissen ist und dass die Gemeinschaft insofern nicht einfach eine Selbstverständlichkeit des Verstehens erklärt, sondern im Grunde die Dynamik und auch Offenheit von Verständnissen begreiflich macht, weil das eine Gemeinschaft ist, wo ich dann, wenn mir in der Sonntagspredigt die Pfarrerin was von Nächstenliebe erzählt, selbst möglicherweise eine Perspektive darauf habe, was ich mit dem Begriff der Nächstenliebe eigentlich umreißen würde und es insofern sofort einen Konflikt öffnet, Angebote zu bekommen, wie man das entsprechend versteht, so eine Orientierungsgröße und nicht einfach die Praxis auf eine selbstverständliche Weise fortgesetzt wird. Das ist, glaube ich, zentral für eine Rekonstruktion des Verstehens in einer kritischen Auseinandersetzung jetzt mit der von Ihnen, mit den von Ihnen genannten Positionen.
Wir rasen ja schon Richtung Ende, merke ich, des Gesprächs, aber wir sind ja noch gar nicht bei der Freiheit und bei der kritischen Theorie. Deswegen schmeiße ich das jetzt mal in einer Frage hin. Es geht ja dann auch um Improvisation im Verstehen, um die Freiheit. Warum machen Sie diesen Punkt so stark und wie hilft die kritische Theorie dabei?
Ja, also warum mache ich den Punkt so stark? Im Grunde, um zu sagen, also wie ich das gerade jetzt im Grunde eigentlich von der Gemeinschaft her erläutert hatte. Das Verstehen ist etwas, was eigentlich mit ständiger Reflexion verbunden ist. Und das ist nichts, was wir gewissermaßen so im Sinne einer Sonntagsbeschäftigung machen können, wenn wir gerade mal Zeit haben, aus der Praxis rauszugehen und uns ein bisschen über unsere Praxis auseinanderzusetzen, sondern es gehört eben, wie ich das schon gesagt hatte, zur Grundlage des Phänomenbestands, was es heißt zu verstehen, dass ich mich fragen lassen können muss, ob ich eigentlich richtig verstehe. Und dieses in diesem Sinne reflexive Projekt, das Verstehen damit ist und dieses in alles Verstehen eingeschriebene Nachdenken darüber, wie eigentlich zu verstehen ist, heißt eben, dass mit Verstehen grundlegend ein Potenzial von Freiheit verbunden ist. Und nicht ein Potenzial von Freiheit, was woanders zum Beispiel aus dem Subjekt kommt. Ja, es gibt das kantische Projekt, jetzt wieder, um das nochmal anzuspielen, was im Grunde versucht hat zu sagen, frei sind wir wesentlich dadurch, dass wir uns an eigene Formen gebunden haben und die eigenen Formen uns im Grunde aufgetragen sind oder vorgegeben sind durch die Grundkonstitution von uns als Subjekten. Und in dem Sinne agieren wir nicht nach irgendwelchen Naturmechanismen, sondern agieren im Grunde nach eigenen Formen.
Dem kategorischen Imperativ zum Beispiel.
Der kategorische Imperativ, das sich selbst festlegen auf Gesetze und sowas, auch das selbst festgelegt sein auf Denkgesetze, ja, die sogenannten Kategorien, könnte man in diesem Sinne sehr gut verstehen. Und demgegenüber versucht aus meiner Sicht so ein hermeneutisches Projekt, wie ich das versucht habe auszubuchstabieren, die Freiheit als etwas, was einer stetigen Entwicklung und Pflege bedarf. Und was in diesem Sinne, wie ich das im Buch sage, als Aufgabe zu verstehen ist, zu rekonstruieren. Und ich denke, dass es richtig ist zu sagen, wir Menschen sind wesentlich verstehende Wesen und zwar sind wir sprachlich verstehende Wesen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch in anderen Formen und in anderen Medien verstehen und dass wir nicht auch zutiefst körperliche Wesen sind, aber das sprachlich Verstehende ist ein zentraler Aspekt. Und mit diesem zentralen Aspekt ist eben genau diese Unumgänglichkeit der Selbstbefragung verbunden, wie es eigentlich mit unseren Verständnissen steht. Und diese Unumgänglichkeit der Selbstbefragung öffnet ein Potenzial von Freiheit. Aber dieses Potenzial von Freiheit, und jetzt kommt die kritische Theorie ins Spiel, ist eben nichts, was einfach wiederum selbstverständlich realisiert ist, im Sinne von, ja, ich entwickle meine Verständnisse sowieso immer weiter und es ist selbstverständlich, ich kann gar nicht anders, mhm, als das zu tun, sondern ich kann eben diese Mechanismen, und da waren wir vorhin schon mal kurz, auch verwenden, um zu sagen, nein, darüber müssen wir nicht mehr nachdenken. Das ist ganz klar, wie das zu verstehen, mhm, ist. Hier gibt's nichts zu machen, oder so versteht man bei uns einfach. Und wenn du das jetzt irgendwie hinterfragst, dann bist du einfach keiner von uns. Kannst du gerne tun, das kannst du mit anderen besprechen, aber dann sind wir raus, dann ist die Gemeinschaft, von der ich vorhin gesprochen habe, eben nicht gegeben in diesem Fall. Und das heißt eben, dass wir in Bezug auf die Entwicklung der kritischen Reflexion, in der Entwicklung der Befragung von Verständnissen, der Orientierungsgrößen für unser Verstehen, im Grunde vor der Aufgabe stehen, uns immer zu fragen, ist das jetzt eigentlich eine Entwicklung, die wirklich zur Realisierung von Freiheit beiträgt, oder ist das so eine Entwicklung, die Freiheit verschüttet oder aktiv bekämpft möglicherweise. Und das ist eine Frage kritischer Theorie. Ja, jetzt sind wir im Grunde, deshalb glaube ich, dass die Hermeneutik am Ende sich auch als kritische Theorie gestalten muss, nämlich als ein Nachdenken darüber, wie gesellschaftliche Verhältnisse gelingen oder auch misslingen können. Ja, und sie gelingen, wenn dieses Potenzial von Freiheit, von dem ich gesprochen habe, tatsächlich Realisierung findet in unseren Verständnissen und wir ein offenes Gespräch pflegen und wir uns tatsächlich von den Nachfragen anderer herausfordern lassen und sie nicht einfach abschneiden und wir ringen um Orientierung im Verstehen, um gemeinsame Thematisierungen von Verständnissen, die es uns tatsächlich erlauben, im Verstehen gemeinschaftlich weiterzukommen. Aber es gibt eben auch die anderen Phänomene, in denen Gesellschaften erstarren, in denen sie im Grunde, ja, das geben wir als Beispiel nochmal sowas wie das, was man immer wieder kritisch als den neoliberalen Imperativ kritisiert. Ja, dass es einfach im Grunde so ein Verständnisraster gibt und jetzt muss es irgendwie so um sowas gehen wie Selbstoptimierung und jetzt muss es um sowas gehen wie eine bestimmte Form von Leistungsbereitschaft und jetzt muss es, und diese Kategorien unhinterfragt im Sinne von, das ist doch die Marktlogik, wir können gar nicht anders als so zu denken. Das muss nicht. Ich will jetzt hier keine schlichte Neoliberalitätskritik machen, aber das kann auf jeden Fall so verstanden werden, dass eine Gesellschaft damit zum Stillstand gebracht wird. Und das ist insofern dann ein Phänomen aus kritischer Theorieperspektive gesagt, wo Gesellschaft nicht gelingt, wo sie zu misslingen droht. Und das muss man theoretisieren können. Man muss überlegen können, was sind die Mechanismen, die dazu führen. Und ich glaube, dass man das braucht, um eine Hermeneutik auf eine richtige Art und Weise auszurichten, weil das eben Mechanismen sind, die grundlegend mit dem Verstehen und seiner Entwickelbarkeit zu tun haben.
Aber klassischerweise, oder wie ist das eigentlich, sind die hermeneutische Theorie und Geschichte und die kritische Theorie sich eigentlich ja eher so diametral gegenübergestellt? Also die kritische Theorie hat doch auch die Hermeneutik viel kritisiert, oder? Ist das dann quasi eine kleine Revolution, die jetzt zusammenzubringen?
Das ist auf jeden Fall eine kleine Herausforderung. Aber ich erwähnte ja vorhin schon die Schule von Albrecht Wellmer, also das heißt eines Schülers von Jürgen Habermas, der eben wesentlich immer versucht hat, einen Zusammenhang zu sehen zwischen solchen Fragen der kritischen Theorie und der Hermeneutik. Insofern ist das jetzt auch keine Neuerfindung, tatsächlich das fortzuführen und zu sagen, es ist da eigentlich eine zentrale Verbindung. Und ich würde auch geltend machen, dass bei allen wesentlichen Protagonisten der kritischen Theorie hermeneutische Fragen immer im Spiel gewesen sind. Ja, also es führt vielleicht zu weit für dieses Gespräch, das im Einzelnen auszubuchstabieren, aber gerade bei Benjamin und bei Adorno sehe ich eine Reihe von Fragestellungen, die eigentlich bei Lichte besehen als hermeneutisch zu begreifen sind, wo es im Grunde darum geht, Verstehenskritik zu betreiben. Ja, das wäre genau der hermeneutische Aspekt daran, an diesen Fragestellungen. Und wenn das stimmt, gibt es eigentlich Verwandtschaften. Und diese Verwandtschaften sind im Grunde vielleicht auch durch den Streit zweier Männer, nämlich den Streit zwischen Hans-Georg Gadamer und Jürgen Habermas, und das war auch durchaus ein politischer Streit, deshalb hatte ich vorhin auf die etwas traditionelle Ausrichtung wesentlicher Exponenten der Hermeneutik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland angespielt. Das war vielleicht auch ein politischer Streit, in dem eben die kritische Theorie durch Jürgen Habermas Gadamer vorgeworfen hat, einfach in einer blinden Art und Weise Traditionsapologie zu betreiben und in dem Sinne Gesellschaftskritik im Grunde unmöglich zu machen, respektive eben Gesellschaftskritik zu diskreditieren. Das war Habermas Perspektive. Und ich glaube, dass das im Grunde, also Gadamer hat versucht, immer wieder geltend zu machen, dass er gar nicht so traditionalistisch ist, wie Habermas meinte, dass er es sei. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das von beiden Seiten im Grunde nicht richtig offen und fair geführt worden ist, dieser Dialog. Und dass es von daher gut ist, ihn nochmal zu eröffnen. Und zwar, wenn man so will, jetzt gar nicht mit diesen vorderhand politischen Implikationen zu eröffnen, sondern einfach von der Sache her. Und dann sieht man sehr deutlich, wie das im Gespräch, glaube ich, an unterschiedlichen Stellen schon aufgetaucht ist. Es gibt mit Blick auf Verstehen immer die Frage, was daran auch gesellschaftlich schieflaufen kann. Und das deshalb hat Verstehen diese Fragen kritischer Theorie zu reflektieren. Und es gibt, das haben wir jetzt nicht gleichermaßen thematisiert, aber eben in der kritischen Theorie der Gesellschaft auch eine Notwendigkeit auf Phänomene des Verstehens und der Gemeinschaftsbildung. Also die Gemeinschaftsbildung spielte ja schon eine zentrale Rolle. Und da kann man das, was ich versucht habe auszuführen, dass die Gemeinschaft eben nicht einfach aus der Praxis kommt, sondern eigentlich eher als eine Gemeinschaft des gemeinsamen Thematisierens von Verständnissen zu deuten ist. Wenn das stimmt, hat das erhebliche gesellschaftstheoretische Implikationen und informiert eben auch und ist wichtig für das Projekt der kritischen Theorie. Ich will eine Implikation dessen, was ich da gerade sage, nennen, nämlich die Frage, inwiefern eigentlich Kunst für das Vorhaben kritischer Theorie relevant ist. Wenn man auf bestimmte Exponenten der kritischen Theorie nach Habermas schaut, wird man denken, Kunst spielt eigentlich keine große Rolle. Wir können Gesellschaftskritik ohne eine Reflexion der Stellung der Kunst und auch ohne Reflexion auf einzelne künstlerische Phänomene betreiben. Ich glaube, dass das falsch ist. Und das liegt eben genau daran, dass ich glaube, dass die Gemeinschaft von solchen gemeinschaftlichen Thematisierungen her gedacht werden kann. Und was ist eines der wichtigsten Medien solcher gemeinschaftlicher Thematisierungen? Das heißt, des Bildens einer Gemeinschaft, des sich mit Verständnissen Auseinandersetzens, das ist die Kunst. Ja, das ist zentral. Wir gehen ins Theater, um unser Familienverständnis zu befragen. Wir gehen ins Theater, um Fragen von Schuld, von persönlichen Bindungen und all solchen Sachen zu klären. Und das, glaube ich, muss auch für das Projekt der kritischen Theorie gedacht werden. Und insofern hat das Projekt der kritischen Theorie eine hermeneutische Aufgabe.
Ja, ich mache auch noch einen Filmpodcast nebenbei. Das ist natürlich jetzt gut, eine gute Begründung, damit weiterzumachen, da die Kunst zu diskutieren. Zwei Fragen hätte ich am Ende noch an Sie, zwei kurze. Die eine ist, wenn Leute jetzt Blut geleckt haben, die vorher noch nie von Hermeneutik gehört haben, was würden Sie sagen, neben Ihrem Buch natürlich, wo kann man da jetzt reinlesen? Vielleicht einerseits überblicksmäßig, aber andererseits vielleicht auch mal einen Hermeneutiker, eine Hermeneutikerin direkt lesen. Was würden Sie empfehlen?
Naja, es ist auf jeden Fall schon so, also es gibt zwei Punkte, wo man einsteigen kann. Herders Schrift über den Ursprung der Sprache ist nach wie vor ein extrem interessanter und auch durchaus zugänglicher und auch relativ kurzer hermeneutischer Grundlagentext. Und insofern lohnt sich Herders Sprachursprungsschrift als Einstieg, wenn man das historisch machen will, allemal. Zumal Herder auch ein wirklich interessanter Stilist ist. Und von den großen Figuren im 20. Jahrhundert ist sicherlich Hans-Georg Gadamer der zugänglichste. Und das heißt, das war auch Gadamers Anspruch, gerade gegenüber Heidegger. Heidegger hat eine relativ schwere Prosa geschrieben und eine sehr künstliche Sprache entwickelt dabei. Gadamer schreibt eher auf eine freundlich lesbare Art und Weise und es gibt auch eine Reihe von kürzeren Texten von Gadamer, die man lesen kann, in denen er sein hermeneutisches Projekt erklärt. Und das ist auf jeden Fall lohnt und die finden sich alle in den gesammelten Schriften von Gadamer.
Und welche, also neben der natürlich, die wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, welche Forschungsfrage interessiert Sie aktuell am meisten? Was treibt Sie um?
Das ist tatsächlich eine nicht ganz einfache Frage, Herr Eichler, da ich gerade im Amt eines Vizepräsidenten einer der größten Forschungsuniversitäten des Landes bin und deshalb eigentlich keine Zeit zum Philosophieren habe. Deshalb muss ich ein bisschen ausweichen. Ich meine, ich leite, das ist das Einzige, was ich wissenschaftlich im Moment wirklich hinbekomme. Ich leite einen Graduiertenkolleg. Ein Graduiertenkolleg ist ein Förderformat der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wo unterschiedliche Promovendinnen gemeinsam an ihren Promotionen arbeiten können unter einem Dachthema. Und das Dachthema ist, kommt wesentlich aus meinen Forschungen und es geht im Grunde um die Frage, inwiefern das, was wir als normative Wesen sind, und das sind wir als normative Wesen sowohl, wenn es ums Recht geht oder um die Sprache geht oder um die Künste geht oder auch um die Religion geht, was wir als normative Wesen sind, inwiefern das eigentlich wesentlich, und jetzt sind wir da, wo wir heute gesprochen haben, mit einer ständigen Kritik dieser Normen verbunden ist. Mhm. Das ist was, was mich tatsächlich zutiefst interessiert, und insofern könnte man sagen, dass ich noch an Fragestellungen des Buches dran bin, in dem, wie ich aktuell mit Promovenden zusammenarbeite.
Sehr spannend. Ja, Herr Bertram, dann bleibt mir nur Ihnen wirklich sehr zu danken für dieses Gespräch und sowohl in die Gedankengänge Ihres Buchs ein bisschen einzutauchen und gleichzeitig das große Thema der Hermeneutik ein bisschen zu erläutern.
Sehr gerne, Herr Eichler. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und wir anderen hören uns nächste Woche hier wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 Euro im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.